Ihr Lieben, Sören hat ja letztens über Gestaltungsmut gepredigt. Darüber, dass es bei all den Herausforderungen, von denen man in seinem persönlichen Leben so steht und vor denen unsere Gesellschaft steht, Mut braucht. Mut, um nicht zu verzweifeln, sondern ins Gestalten und ins Handeln zu kommen. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für schwierige Situationen auf der Arbeit, in der Familie oder im Weltgeschehen, sondern eben auch für das Erzählen vom Glauben, womit wir uns diesen Monat ja in unserer Predigtreihe genauer beschäftigen wollen. Denn auch dazu braucht es, glaube ich, eine ganze Menge Mut. Und es gibt viele Faktoren, die einen da entmutigen können oder sogar Angst davor machen können, vom Glauben zu erzählen. Heute wollen wir uns gemeinsam mal angucken, wie man mutig und vor allem ermutigt vom Glauben erzählen kann. Dazu habe ich uns einen kleinen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief mitgebracht. Ich lese aus 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 15. Da steht: Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Und das ist jetzt fettgedruckt in meinem Manuskript. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Dieser Brief richtet sich an Christinnen und Christen, die gelinde gesagt in einer sehr herausfordernden Situation sind. Ihnen wird Böses angetan. Sie leiden für die Gerechtigkeit und werden bedroht. So drückt es der Text aus. Kurz gesagt, sie leiden unter Verfolgung. Und trotz alledem sollen sie sich eben nicht fürchten. Es wird ihnen sogar gesagt, dass sie glückselig sind, obwohl sie leiden. Und in alledem sollen sie bereit sein, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der sie erfüllt sind. Und eigentlich müssten sie doch Todesangst haben. Wahrscheinlich haben sie die auch. Aber dieser Brief soll ihnen Mut machen, diese schwere Zeit durchzustehen und trotzdem weiter von Jesus zu reden. Es wäre ganz schön anmaßend von mir, wenn ich dieses Leid, das die frühen Gemeinden damals durchlitten haben, 1:1 mit unserer Zeit vergleichen würde. Ja, auch heute leiden ja Geschwister in verschiedenen Ländern unter Verfolgung und werden auch teilweise mit dem Tod bedroht. Aber, also hier in Deutschland geht es uns gut. Es herrscht, Gott sei Dank, Religionsfreiheit, wofür ja auch Baptistinnen und Baptisten hart gekämpft haben. Und wir werden hier nicht wegen unseres Glaubens verfolgt. Trotzdem. Und vielleicht ist es jetzt eine kleine Überraschung, weil ich hier ja jetzt gerade vorne stehe und predige und von meinem Glauben erzähle, ist mir das immer eher schwer gefallen, von meinem Glauben zu erzählen. Gerade im Gespräch mit Leuten, die nicht an Jesus glauben. Ich merke, ich schleppe da irgendwie eine ganze Menge Ballast mit mir rum, der es mir schwer macht, frei Zeugnis zu geben. Vielleicht geht's dir da ja ähnlich. Zuerst sind da natürlich, ja, ich sag mal, historische Gründe, dass in der Geschichte Christen ja immer wieder sehr viel Leid verursacht haben unter dem Vorwand, das Evangelium zu verbreiten. Ich denke an Christianisierung und Kreuzzüge, an Prozesse gegen sogenannte Irrlehrer, an Kolonialismus und so weiter und so fort. Und all diese Dinge werden ja auch immer wieder hochgeholt von Nichtchristen zum Beispiel als Beispiel dafür, dass Mission, dass Evangelisation etwas objektiv Schlechtes sein soll. Aber auch mit den, ich sag mal, moderneren Formen von Evangelisation tue ich mich manchmal schwer. Immer, wenn ich irgendwo in der Fußgängerzone einen Stand sehe, von dem Christen aus Straßenevangelisation machen, mache ich da ehrlich gesagt einen großen Bogen rum, ähnlich wie bei Wohltätigkeitsorganisationen, die versuchen, Menschen, die ihnen eine Minute ihrer Zeit schenken, dazu überzeugen, eine Dauerspende einzurichten. Beides irgendwie unangenehm. Und das, obwohl der Zweck gut ist, aber irgendwie stört mich die Methode. Tatsächlich habe ich bei so einer Straßenevangelisation oder Ähnlichem noch nie mitgemacht. Ein paar von euch vielleicht schon, aber dieser Kelch ist an mir vorübergegangen. Ich würde das auch, weil ich die Methode irgendwie schwierig finde, vielleicht gar nicht wollen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das heute effektiv ist. Ich meine, ich merke ja bei mir, ich möchte nicht, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, angesprochen werden von diesen oder jenen Leuten, egal ob das eine religiöse Gruppe ist oder irgendeine andere Organisation. Und ich glaube, das gilt für eine ganze Menge Leute genauso. Und ich glaube, genervt sein ist nicht die richtige Grundvoraussetzung, um Menschen von Jesus zu begeistern. Aber das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen begeistern und ermutigen und Kraft schenken. Gleiches gilt, glaube ich, auch für so Sachen wie von Tür zu Tür gehen oder die ganz klassische Evangelisation. Also egal, ob die jetzt in einem großen Zelt stattfindet oder in einem richtigen Gebäude. Beides, merke ich, irgendwie in mir passt nicht. Passt vielleicht nicht in diese Zeit und in diese Kultur, in der wir leben. Das Leben hat tausend Angebote für uns. Und wir nutzen das heute, indem wir gerne abwägen, was uns jetzt gerade am besten gefällt und was gut in unseren Terminkalender passt. Und sind vielleicht auch ein bisschen unverbindlich daran geworden. Gemeinden merken das, indem es schwieriger wird, Menschen für zum Beispiel längerfristige Ehrenämter zu begeistern. Und dass viele Dinge wie der wöchentliche Gottesdienstbesuch eben nicht mehr selbstverständlich sind. Und wenn das schon so viel schwerer ist, wie sollen wir es denn schaffen, Menschen, die mit Jesus noch nicht so viel zu tun haben, dazu motivieren, eine Woche lang jeden Abend sich irgendeinen Vortrag anzuhören? Ich glaube, das klappt heute einfach nicht mehr so. Und das ist, ehrlich gesagt, nicht ermutigend, sondern entmutigend. Gerade vor dem Hintergrund sinkender Zahlen, was Gottesdienstbesuch, Mitgliedschaft etc. angeht, was sollen wir da tun? Wie können diese Trends umgekehrt werden? Wie geht Evangelisation und Mission heute? Wie können wir ehrlich von unserem Glauben erzählen, ohne dabei irgendwie übergriffig manipulativ zu sein? Das ist die große Frage, die ich mir häufig stelle und die wir uns gerade als Gemeindeleitung auch stellen. Ich weiß noch nicht, was am Ende rauskommt. Aber wisst ihr was? Vielleicht klang das eben noch nicht an, aber ich bin doch irgendwie optimistisch. Denn wir haben gerade eigentlich gute Voraussetzungen, um unseren Glauben zu teilen. Menschen sind auf der Suche nach dem, was wir zu sagen haben. Sie suchen Sinn und Bedeutung und Halt in ihrem Leben. Wenn sich die ganze Welt schnell und dramatisch verändert, das sieht man in den sozialen Medien auch am besten. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Trends, in denen sich genau dieses Bedürfnis ausdrückt, dass Leute Geborgenheit und Halt suchen. Mitten in den Betonwüsten unserer Städte suchen Menschen nach Coziness, nach Gemütlichkeit, nach Hüge oder in welchen Sprachen man das auch alles ausdrücken möchte. Junge Erwachsene richten ihre Wohnung im Cottagecore-Stil ein, damit sich der Alltag ein klein wenig nach einem entschleunigten Leben wie in einer Hütte am Waldrand bei Peterson und Findus anfühlt. Und auch geistliche, auch spirituelle Angebote liegen voll im Trend. Ja, es sind in dem Fall häufig Tarotkarten und Manifestationen, Horoskope, die beliebte Mittel sind, um ein bisschen Sinn in den Unsinn der Welt zu bringen. Und junge, selbsternannte Hexen basteln sich auf TikTok und Instagram eigene Zauberbücher. In den 80er und 90er Jahren wären Kirchen deswegen wahrscheinlich reihenweise in Panik verfallen und hätten es mit der Angst bekommen. Für mich ist das heute eigentlich ein optimistisches Signal dafür, dass Spiritualität im Kommen ist und vor allem selbstbestimmt, dass Menschen auf der Suche sind. Und ich glaube, dass das, wonach sie suchen, dass das bei Gott und in der Gemeinschaft mit ihm zu finden ist. Ja, der Markt ist voll mit sogenannten Sinnangeboten und wir haben ein ziemlich gutes, nur dass wir vielleicht gerade noch nicht so gut da drin sind und noch nicht so recht wissen, wie man am besten Werbung dafür heute macht. Ich glaube, und auch wenn sich der Satz jetzt ein kleines bisschen falsch anfühlt, können wir da etwas von diesen TikTok-Hexen lernen. Denn Menschen wollen offensichtlich in ihrer Individualität, was ihren Glauben angeht, ernst genommen werden. Sie wollen vielleicht keinen Vier-Punkte-Plan, so kommst du in den Himmel mehr haben und damit abgespeist werden, sondern die eigene Erfahrung und Authentizität und Ehrlichkeit, das ist entscheidend, das ist wichtig. Menschen müssen uns glauben können, dass wir das, was wir glauben, wirklich glauben. Und das geht nun mal am besten, wenn wir davon sprechen, was unser Glaube ganz persönlich mit uns macht. Der erste Petrusbrief spricht dabei davon, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der wir erfüllt sind. Das ist eine wunderschöne Formulierung, finde ich. Die Hoffnung, von der wir erfüllt sind. Mein erster Impuls, wenn es darum geht, Rechenschaft über den Glauben abzulegen, ist es eigentlich, ja, irgendwie zu versuchen, ganz sachlich und nüchtern meinen Glauben und meine Theologie und die Entwicklung darin darzulegen und darzustellen. Ich glaube dies, weil das und in der Bibel steht jenes und darum muss man solches glauben. Und wenn dann irgendwelche Rückfragen zu kontroversen Themen kommen, werde ich defensiv. Hab das Gefühl, ich müsste mich verteidigen, weil man das ja alles ganz differenziert betrachten kann und muss und so weiter und so fort. Aber wenn ich daran denke und darüber nachdenke, was denn die Hoffnung ist, von der ich erfüllt bin, dann kommen da ganz andere Gedanken auf. Denn bei Hoffnung, da denke ich an Freude und Vertrauen und Trost und Halt und eben nicht daran, wie ich jemanden von der Gültigkeit eines bestimmten Dogmas oder Lehrsatzes überzeugen kann. Aber was ist diese Hoffnung konkret? Wovon bin ich erfüllt? Für mich sind das ganz persönliche Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens mit Gott gemacht habe. Aber auch bestimmte Bibeltexte und Gottesbilder. Allein, dass ich an einen Gott glaube, der einmal alles, was mich jetzt belastet und schwer auf mir liegt und jedes Unrecht dieser Welt wegnehmen und dies alles neu machen wird. Das füllt mich mit Hoffnung und mit Vertrauen. Dass ich an Gottes Reich glauben kann und Spuren davon jetzt schon entdecke. Das begeistert mich. In den Texten der Psalmen finde ich Trost, wenn es mir schlecht geht. Und was mich immer wieder neu motiviert, ist es zu sehen und zu erleben, wie andere Menschen, gerade auch junge Menschen, ihren Glauben ausleben und mit ihnen zusammen Gott anzubeten. Das ist die Hoffnung, von der ich erfüllt bin. Du würdest das für dich vielleicht ein bisschen anders formulieren. Und es sind andere Texte und Bilder, die dich bewegen. Und auch deine Erlebnisse mit Gott sind andere als meine. Aber genau das macht auch das Spannende an einem Gespräch über den Glauben aus, voneinander zu lernen und voneinander zu hören. Und ich glaube, dass diese Dinge ganz tolle Ausgangspunkte sind für ein solches Gespräch, egal mit wem. Ich will dich heute dazu ermutigen, dir ja vielleicht mal Gedanken darüber zu machen, was denn diese Hoffnung ist, die dich erfüllt. Vor 2 Wochen haben wir schon darüber nachgedacht, was uns am Glauben und an Gott begeistert. Und letzte Woche, was uns stark macht, was uns Kraft schenkt. Weil wir über diese Dinge besonders gut und leicht reden können. Lasst uns das diese Woche noch vertiefen. Um im Alltag mit Menschen über den Glauben zu reden, braucht es, glaube ich, nicht die eine umfassende Strategie oder Methode. Wir alle kommen doch immer wieder mit Menschen in Kontakt und unterhalten uns über Themen, die uns bewegen. Und das sind doch tolle Gelegenheiten, um von dieser Hoffnung, die dich erfüllt, zu erzählen. Das sollte sich nicht gezwungen oder gekünstelt oder auswendig gelernt anfühlen, sondern ganz natürlich. Wie es sich eben anfühlt, über ein Thema zu reden, das einem sehr wichtig ist. Und ich denke, dass wenn wir dabei ehrlich und authentisch sind, dann wird das Menschen neugierig machen und ja, vielleicht auch zum Nachdenken bringen, ob das nicht auch etwas für sie wäre. Bei dem, was die Gemeinde als Ganzes angeht und welche evangelistischen Angebote wir so machen, da müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen strategisch denken und arbeiten. Und dafür brauchen wir Ideen, gute Ideen, die wir gerade zum Beispiel in den Gemeindeleitungssitzungen versuchen zu finden. Wenn dir jetzt im Rahmen dieser Predigtreihe ganz viel Begeisterung und Kraft und Ermutigung erwächst, wenn das in dir entsteht und du ja beherzt dieses Thema mit angehen möchtest, dann hast du vielleicht schon ein paar Ideen dazu. Gerade dann möchte ich dich dazu ermutigen, sei ermutigt, uns zum Beispiel ganz praktisch eine E-Mail zu schicken, so mit deinen Gedanken zu dem Thema. Und dich in Gruppen und Arbeitskreisen und so weiter zu engagieren mit deiner Zeit und deiner Kraft. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass mehr und mehr Menschen dieses Evangelium hören. Wir brauchen dich dazu. Wir können das nur gemeinsam. Amen.